Themen. Schon in seinem Roman Dora Bruder 1997 verschwindet unter der deutschen Okkupation ein junges Mädchen. Sie ist Jüdin und wird später im KZ Auschwitz umgebracht. Auch sie ist wie Luki eine Streunerin, eine Wegläuferin, und auch Patrick Modiano hat jüdische Wurzeln. All seine detektivischen Erzähler sind Handlanger des Erinnerns, und dieses leitet sich aus dem Widerstand gegen das Vergessen der Opfer ab. So heißt es in einer Rezension von Dora Bruder, die 1998 im Deutschlandfunk veröffentlicht wurde. Im Café der verlorenen Jugend verwendet Modiano mehrere Ich-Erzähler. Auch die Hauptperson spricht selbst. Die letzten beiden Abschnitte des Buchs werden von Roland erzählt, dem Schriftsteller, der Luki bei einer spiritistischen Sitzung bei Guy Devers kennenlernt.
Das Licht flammte wieder auf. Wir blieben noch ein paar Minuten in dem Büro, was ungewöhnlich war. Die Treffen fanden stets im Wohnzimmer statt und versammelten an die 10 Personen. An jenem Abend waren wir nur zu viert, und wegen der kleinen Zahl hatte Devers es wahrscheinlich vorgezogen, uns in seinem Büro zu empfangen. Und das Ganze war nach einer simplen Verabredung zustande gekommen, ohne die übliche Einladung, die man nach Hause geschickt bekam oder in der Buchhandlung Vega erhielt, sofern man regelmäßiger Kunde war. So wie manche hektografierten Texte habe ich auch einige dieser Einladungen aufbewahrt, und gestern ist mir eine davon zufällig in die Hände geraten. »Mein lieber Roland, Guy Devers würde sich über Ihr Kommen freuen am Donnerstag, den 16. Januar um 20 Uhr, Square Lovendal Nummer 5, 15. Arrondissement, 2. Gebäude links, 3. Stock links.« Das weiße Kärtchen, stets im selben Format, und die zierlichen Buchstaben hätten genauso gut ein gesellschaftliches Ereignis ankündigen können, einen Cocktail oder eine Geburtstagsfeier. An jenem Abend hat er uns bis an die Wohnungstür begleitet. Guy Devers und das Paar, das zum ersten Mal teilnahm, waren gut 20 Jahre älter als wir beide. Da der Fahrstuhl zu klein war für 4 Personen, sind wir, sie und ich, die Treppe hinuntergegangen. Ein Privatweg, gesäumt von gleich aussehenden Häusern mit sandfarbenen und ziegelroten Fassaden. Die gleichen schmiedeeisernen Türen unter einer Laterne, die gleichen Fensterreihen. Nach dem Gittertor stand man vor dem Square an der Rue Alexandre Cabanel. Es war mir wichtig, diesen Namen aufzuschreiben, denn hier haben sich unsere Wege gekreuzt. Wir haben eine Weile reglos mitten auf diesem Square gestanden und nach Worten gesucht, die wir uns hätten sagen können. Ich habe das Schweigen schließlich gebrochen. »Wohnen Sie hier im Viertel?« »Nein, in der Nähe der Place de l'Étoile.« Ich suchte nach einem Vorwand, mich nicht gleich verabschieden zu müssen. »Wir könnten ein Stück zusammenlaufen.« Wir gingen unter dem Viadukt am Boulevard de Grenelle entlang. Sie hatte mir vorgeschlagen, zu Fuß der oberirdischen Metrolinie zu folgen, die bis Étoile führte. Sollte sie müde werden, könnte sie den restlichen Weg immer noch mit der Metro zurücklegen. Es muss ein Sonntagabend gewesen sein oder ein Feiertag. Kein Verkehr und alle Cafés hatten geschlossen. Jedenfalls waren wir damals, zumindest in meiner Erinnerung, in einer nächtlichen, menschenleeren Stadt. Unsere Begegnung erscheint mir, wenn ich heute zurückdenke, wie die Begegnung zweier Menschen, die keine Verankerung hatten im Leben. Ich glaube, wir waren alle beide allein auf der Welt. »Kennen Sie Guy Devers schon lange?«, habe ich gefragt. »Nein, ich habe ihn Anfang des Jahres durch einen Freund kennengelernt. Und Sie?« »Ich?« »Über die Buchhandlung Vega.« Sie wusste nichts von dieser Buchhandlung am Boulevard Saint-Germain, deren Schaufenster eine Aufschrift in blauen Buchstaben zierte. »Orientalismus und vergleichende Religionswissenschaft.« Hier hatte ich zum ersten Mal von Guy Devers gehört. Eines Abends hatte mir der Buchhändler ein solches Einladungskärtchen überreicht und gesagt, ich könnte zu dem Treffen kommen. »Das ist genau für Leute wie Sie.« Ich hätte ihn gern gefragt, was er unter »Leute wie Sie« verstand. Er musterte mich mit einer gewissen Freundlichkeit, und es war bestimmt nicht abfällig gemeint. Er bot sogar an, mich Guy de Vere zu empfehlen. Und? Ist sie gut, die Buchhandlung Vega? Sie hatte die Frage in leicht spöttischem Ton gestellt. Aber vielleicht war es auch nur ihr Pariser Akzent, der in mir diesen Eindruck weckte. Man findet dort eine Menge interessanter Bücher. Ich gehe gern mit Ihnen hin. Ich wollte wissen, was sie so las und was sie zu den Treffen bei Guy de Vere gelockt hatte. Das erste Buch, das de Vere ihr empfohlen hatte, war »Der verlorene Horizont«. Sie hatte es mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Beim letzten Treffen war sie vor allen anderen eingetroffen und de Vere hatte sie in sein Büro geführt. Er suchte auf den Regalbrettern seiner Bibliothek, die zwei ganze Wände füllte, nach einem anderen Buch, das er ihr leihen konnte. Nach einer Weile, als sei ihm plötzlich eine Idee gekommen, war er an seinen Schreibtisch getreten und hatte ein Buch genommen, das in einem Haufen zwischen Aktenstapeln und Briefen steckte. Er hatte zu ihr gesagt, »Das können Sie lesen. Ich bin neugierig, was Sie davon halten.« Sie war ganz verschüchtert gewesen. De Vere redete immer mit allen anderen, als wären sie genauso intelligent und gebildet wie er. Machte er das lange so? Irgendwann musste er doch merken, dass man nicht auf der Höhe war. Das Buch, das er ihr an jenem Abend gegeben hatte, trug den Titel »Louise du Néant«. Nein, ich kannte es nicht. Es war die Lebensgeschichte von Louise du Néant, einer Nonne, mitsamt allen Briefen, die sie geschrieben hatte. Sie las nicht von vorne nach hinten, sie schlug das Buch irgendwo auf. Manche Seiten hatten sie stark beeindruckt, noch mehr als der verlorene Horizont. Bevor sie Guy de Vere kennenlernte, hatte sie Science-Fiction-Romane gelesen, wie »Die lebenden Steine« und Bücher über Astronomie. Was für ein Zufall. Auch ich interessierte mich für Astronomie. An der Station Bir Hakeim fragte ich mich, ob sie die Metro nehmen würde oder ob sie weitergehen wollte, bis auf die andere Seite der Seine. Über uns in regelmäßigen Abständen das Donnern der Züge. Wir haben die Brücke betreten. »Ich wohne auch in der Nähe der Place de l'Étoile«, sagte ich, »vielleicht gar nicht weit von Ihnen.« Sie zögerte. Wahrscheinlich wollte sie mir etwas sagen, was ihr unangenehm war. »Übrigens, ich bin verheiratet. Ich lebe bei meinem Mann in Neuilly.« Man hätte meinen können, sie habe mir ein Verbrechen gestanden. »Und, sind Sie schon lange verheiratet?« »Nein, nicht sehr lange, seit April letzten Jahres.« Wir schlenderten weiter. Wir waren in der Mitte der Brücke angekommen, bei der Treppe, die hinabführt zur Allée des Cygnes. Sie hat die Treppe betreten und ich bin ihr gefolgt. Sie ging die Stufen mit festem Schritt hinunter, als wollte sie zu einer Verabredung, und sie sprach immer schneller. Irgendwann suchte ich Arbeit, ich bin auf eine Anzeige gestoßen, es war eine Stelle als Aushilfssekretärin. Unten angelangt folgten wir der Allée des Cygnes, links und rechts von uns die Seine und die Lichter der Quais. Ich hatte das Gefühl, auf dem Promenadendeck eines Schiffes zu sein, gestrandet mitten in der Nacht. Im Büro gab ein Mann mir verschiedene Dinge zu tun. Er war freundlich zu mir, er war älter. Nach einer Weile wollte er heiraten. Es klang, als versuche sie, sich einem Jugendfreund gegenüber zu rechtfertigen, von dem sie lange nichts gehört hatte und dem sie zufällig auf der Straße begegnet war. Aber sie selber, wollten sie gern heiraten? Sie zuckte mit den Schultern, als hätte ich etwas ganz Albernes gesagt. Jeden Augenblick erwartete ich, von ihr zu hören, »Also bitte, du kennst mich doch gut genug.« Wer weiß, vielleicht hatte ich sie ja gekannt in einem früheren Leben. Er sagte immer, er wolle nur mein Bestes. Das stimmt auch, er will mein Bestes. Er hält sich ein wenig für meinen Vater. Ich habe gedacht, sie erwarte einen Rat von mir. Bestimmt war sie es nicht gewohnt, sich jemandem anzuvertrauen. »Und er begleitet sie nie zu den Treffen?« »Nein, er hat zu viel Arbeit.« Sie war de Vere durch einen Jugendfreund ihres Mannes begegnet. Dieser hatte de Vere zu einem Abendessen nach Neuilly mitgebracht. Sie erzählte mir all diese Details mit gerunzelter Stirn, als habe sie Angst, irgendeines zu vergessen, und sei es das Belangloseste. Wir waren am Ende der Allee angekommen vor der Freiheitsstatue, rechter Hand eine Bank. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden die Initiative ergriff und sich hinsetzte, oder vielleicht hatten wir auch dieselbe Idee im selben Augenblick. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht nach Hause müsse. Es war das dritte oder vierte Mal, dass sie an den Treffen bei Guy de Vert teilnahm und abends gegen 11 an der Treppe der Station Cambronne stand. Und jedes Mal fühlte sie bei der Aussicht, zurück nach Neuilly zu fahren, so etwas wie Mutlosigkeit. Sie war also für immer und ewig dazu verdammt, die Metro auf derselben Strecke zu nehmen. Umsteigen in Étoile, aussteigen in Les Sablons. Ich spürte ihre Schulter an meiner. Sie erzählte mir, nach dem Abendessen, bei dem sie Guy de Vert zum ersten Mal begegnet war, hatte er sie zu einem Vortrag eingeladen, den er in einem kleinen Saal im Odeon-Viertel hielt. An jenem Tag war es um den dunklen Süden und das grüne Licht gegangen. Nach dem Vortrag war sie aufs Geratewohl durch das Viertel gelaufen. Sie schwamm in dem grünen und kristallklaren Licht, von dem Guy de Vert sprach, 5 Uhr abends. Es war viel Verkehr auf dem Boulevard, und am Carrefour de l'Odéon schubsten die Leute sie, weil sie gegen den Strom ging und nicht mit ihnen die Stufen der Metrostation hinunter wollte. Eine menschenleere Straße führte leicht ansteigend in Richtung Jardin du Luxembourg, und da, auf halber Höhe, war sie in ein Café gegangen, ein Eckhaus, Le Condé. »Kennst du das Condé?« Sie duzte mich plötzlich. »Nein, ich kannte das Condé nicht.« Offen gestanden mochte ich dieses Universitätsviertel nicht besonders. Es erinnerte mich an meine Kindheit, die Schlafsäle eines Gymnasiums, von dem ich verwiesen worden war, und eine Unimensa in der Rue Dauphine, in die ich wohl oder übel gehen musste, mit einem gefälschten Studentenausweis. Ich war am Verhungern gewesen. Seither suchte sie häufig Zuflucht im Condé. Schnell hatte sie die meisten Stammgäste kennengelernt, insbesondere 2 Schriftsteller, einen gewissen Maurice Raphael und Arthur Adamov. Hatte ich schon mal von ihnen gehört? Ja, ich wusste, wer Adamov war. Ich hatte ihn sogar hin und wieder gesehen, in der Nähe von Saint-Julien-le-Pauvre. Ein ängstlicher Blick, ich würde sogar sagen, ein erschrockener Blick. Er lief barfuß in Sandalen. Sie hatte kein einziges Buch von Adamov gelesen. Im Condé bat er sie manchmal, ihn bis zu seinem Hotel zu begleiten, denn er fürchtete sich, nachts allein zu gehen. Seit sie im Condé verkehrte, hatten die anderen ihr einen Spitznamen gegeben. Sie hieß Jacqueline, doch alle nannten sie Lucky. Wenn ich wollte, würde sie mich Adamov und den anderen vorstellen. Und auch Jimmy Campbell, einem englischen Sänger, und einem tunesischen Freund, Ali Sherif. Wir könnten uns tagsüber im Condé sehen. Sie ging auch abends hin, wenn ihr Mann fort war. Er kam oft sehr spät von der Arbeit nach Hause. Sie hat zu mir hochgeblickt und dann nach kurzem Zögern gesagt, es falle ihr jedes Mal ein bisschen schwerer, heimzufahren zu ihrem Mann nach Neuilly. Sie wirkte besorgt und hat kein Wort mehr gesagt. Zeit für die letzte Metro. Wir saßen allein im Wagen. Bevor sie in Étoile umstieg, gab sie mir ihre Telefonnummer. Noch heute passiert es mir, dass ich abends eine Stimme höre, die meinen Vornamen ruft auf der Straße. Eine heisere Stimme. Sie zieht die Silben ein wenig in die Länge und ich erkenne sie sofort. Lukis Stimme. Ich drehe mich um, aber da ist niemand. Nicht nur abends, sondern auch an jenen flauen Sommernachmittagen, wenn man nicht mehr so recht weiß, welches Jahr man eigentlich schreibt. Alles wird wieder von vorne anfangen. Die gleichen Tage, die gleichen Nächte, die gleichen Orte, die gleichen Begegnungen. Die ewige Wiederkehr. Oft höre ich die Stimme in meinen Träumen. Alles ist so genau, bis ins kleinste Detail, dass ich mich beim Erwachen frage, wie das möglich ist. Neulich in der Nacht habe ich geträumt, ich verließe Guy de Verts Haus um dieselbe Zeit, zu der wir, Luki und ich, es zum ersten Mal verlassen hatten. Ich habe auf meine Uhr geschaut. 11 Uhr abends. An einem der Fenster im Erdgeschoss wuchs Efeu. Ich schritt durch das Gittertor und überquerte den Square Cambronne in Richtung oberirdischer Metro, als ich Luquis Stimme hörte. Sie rief mich. »Roland!« Zweimal. Ich hörte Spott in ihrer Stimme. Sie machte sich oft über meinen Vornamen lustig, in der Anfangszeit, ein Vorname, der gar nicht meiner war. Ich hatte ihn mir ausgesucht, um die Dinge zu vereinfachen. Ein 0815-Vorname, der auch als Familienname durchgehen konnte. Er war praktisch, Roland. Und vor allem so französisch. Mein richtiger Name klang viel zu exotisch. In jener Zeit vermied ich es, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Roland? Ich habe mich umgedreht. Niemand. Ich stand mitten auf dem Square wie beim ersten Mal, als wir nicht wussten, was wir sagen sollten. Beim Erwachen habe ich beschlossen, Guy de Vers alte Adresse aufzusuchen und nachzuschauen, ob an dem Fenster im Erdgeschoss wirklich Efeu wuchs. Ich habe die Metro bis Cambronne genommen. Das war Luquis Linie, als sie noch heimfuhr zu ihrem Mann nach Neuilly. Ich begleitete sie und wir stiegen oft an der Station Argentine aus, in der Nähe des Hotels, wo ich wohnte. Jedes Mal wäre sie gern die ganze Nacht in meinem Zimmer geblieben, doch immer raffte sie sich auf und kehrte zurück nach Neuilly. Und dann, eines Nachts, ist sie bei mir geblieben, in der Rue d'Argentine. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, als ich am Morgen über den Square Cambronne ging, denn wir waren immer nachts bei Guy de Vers gewesen. Ich habe das Gittertor aufgestoßen und mir gesagt, es bestehe nicht die geringste Aussicht, ihn nach all der Zeit anzutreffen. Keine Buchhandlung Vega am Boulevard Saint-Germain und kein Guy de Vers in Paris und keine Luki mehr. Doch am Fenster im Erdgeschoss wuchs Efeu, wie in meinem Traum. Das verwirrte mich sehr. Neulich in der Nacht, war das wirklich ein Traum? Ich stand eine Weile reglos vor dem Fenster. Ich hoffte, Luquis Stimme zu hören. Sie würde mich noch einmal rufen. Nein, nichts. Stille. Aber ich hatte kein bisschen das Gefühl, seit jener Epoche mit Guy de Vers sei die Zeit vergangen. Im Gegenteil, sie war erstarrt in einer Art Ewigkeit. Mir fiel der Text wieder ein, den ich zu schreiben versuchte damals, als ich Luki kennengelernt hatte. Ich hatte ihn mit »Die neutralen Zonen« überschrieben. Es gab in Paris Zwischenzonen, so etwas wie ein »No Man's Land«, wo man am Rand von allem und jedem war, auf Durchreise oder sogar in der Schwebe. Man genoss eine gewisse Immunität. Ich hätte sie auch Freizonen nennen können, aber neutrale Zonen war zutreffender. Eines Abends im Condé hatte ich Maurice Raphael nach seiner Meinung gefragt, immerhin war er Schriftsteller. Er hatte die Schultern gezuckt und mir einen schalkhaften Blick zugeworfen. »Das müssen Sie schon selber wissen, mein Lieber. Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Sagen wir mal neutral und kein Wort mehr darüber.« Der Square Cambronne und das Viertel zwischen Ségur und Duplex, all diese Straßen, die auf die Fußgängerbrücken der oberirdischen Metro zuliefen, gehörten zu einer neutralen Zone und es war kein Zufall, dass ich Luki hier begegnet war. Diesen Text habe ich verloren. 5 Seiten, die ich abgetippt hatte auf der Maschine, die Zacharia, ein Gast des Condé, mir geliehen hatte. Als Widmung hatte ich darauf geschrieben, für Luki aus den neutralen Zonen. Ich weiß nicht, was sie von diesem Werk hielt. Ich glaube nicht, dass sie es zu Ende gelesen hat. Es war ein etwas abschreckender Text, eine Auflistung nach Arrondissements und mit den Namen all der Straßen, die diese neutralen Zonen eingrenzten. Manchmal ein Häuserblock oder auch eine viel weitläufigere Fläche. Eines Nachmittags, als wir beide im Condé saßen, hatte sie gerade die Widmung gelesen und zu mir gesagt, »Weißt du, Roland, in jedem der Viertel, von denen du sprichst, könnten wir eine Woche verbringen.« Die Rue d'Argentine, wo ich ein Hotelzimmer mietete, lag tatsächlich in einer neutralen Zone. Wer hätte mich hier finden sollen? Die wenigen Menschen, denen ich dort über den Weg lief, waren für das Personenstandsregister bestimmt tot. Als ich eines Tages in einer Zeitung blätterte, war ich in der Rubrik Gerichtliche Bekanntmachungen auf eine Meldung gestoßen mit dem Titel Verschollenheitserklärung. Ein gewisser Tarid war seit 30 Jahren nicht mehr an seinem Wohnort erschienen und hatte auch nichts mehr von sich hören lassen, und das Gericht hatte ihn für verschollen erklärt. Ich hatte Luki die Annonce gezeigt. Wir waren in meinem Zimmer in der Rue d'Argentine. Ich hatte ihr gesagt, ich sei überzeugt, dieser Typ wohne in der Straße mit zig anderen, die ebenfalls für verschollen erklärt worden waren. Übrigens war an allen um mein Hotel liegenden Gebäuden der Hinweis »möblierte Wohnungen« angebracht. Durchgangsstationen, wo niemand nach seiner Identität gefragt wurde und wo man sich verstecken konnte. An jenem Tag haben wir mit den anderen im Condé den Geburtstag von La Upa gefeiert. Sie hatten uns zum Trinken animiert, und bei der Rückkehr in mein Zimmer waren wir leicht beschwipst. Ich habe das Fenster geöffnet, ich habe so laut wie möglich »Tarid! Tarid!« gerufen. Die Straße war menschenleer und der Name hallte ganz merkwürdig wieder. Ich hatte sogar den Eindruck, das Echo vervielfache ihn. Luki stellte sich neben mich und auch sie schrie »Tarid! Tarid!« Ein kindischer Spaß, über den wir lachten. Doch am Ende glaubte ich, dieser Mann würde sich melden und wir könnten alle Verschollenen auferwecken, die in unserer Straße herumspukten. Nach einer Weile klopfte der Nachtportier des Hotels an unsere Tür. Mit Grabesstimme sagte er »Ein wenig Ruhe, bitte!« Wir hörten ihn mit seinem schweren Schritt die Treppe hinuntergehen. Daraus zog ich den Schluss, er müsse selbst ein Verschollener sein, wie besagter Tarid und all jene, die sich in den möblierten Wohnungen der Rue d'Argentine versteckten. Daran dachte ich jedes Mal, wenn ich durch die Straße lief, zurück in mein Zimmer. Luki hatte mir erzählt, auch sie habe vor ihrer Hochzeit in zwei Hotels dieses Viertels gewohnt, ein Stück weiter nördlich, Rue d'Armaillé und Rue de l'Étoile. Damals mussten wir einander begegnet sein, ohne uns zu sehen. Ich erinnere mich an den Abend, als sie beschlossen hat, nicht mehr zu ihrem Mann zurückzukehren. Im Condé hatte sie mir an dem Tag Adamow und Ali Scherif vorgestellt. Ich trug die Schreibmaschine, die Zakaria mir geliehen hatte. Ich wollte die neutralen Zonen beginnen. Ich habe die Maschine auf den kleinen Pitchpine-Tisch im Zimmer gestellt. Den ersten Satz hatte ich schon im Kopf. Die neutralen Zonen haben wenigstens einen Vorteil. Sie sind nur ein Ausgangspunkt und man verlässt sie früher oder später. Ich wusste, vor der Schreibmaschine würde alles nicht mehr so einfach sein. Wahrscheinlich würde ich diesen ersten Satz streichen müssen und auch den folgenden. Dennoch war ich äußerst guten Mutes. Sie hätte zum Abendessen zurück in Neuilly sein sollen, aber um 8 lag sie immer noch auf dem Bett. Sie machte auch die Nachttischlampe nicht an. Schließlich erinnerte ich sie, es sei Zeit. Zeit wofür? Am Klang ihrer Stimme hörte ich, dass sie nie wieder die Metro nehmen würde, um an der Station Les Sablons auszusteigen. Ein langes Schweigen zwischen uns. Ich habe mich an die Maschine gesetzt und auf den Tasten herumgeklimpert. »Wir könnten ins Kino gehen«, sagte sie. »Das vertreibt die Zeit.« Es genügte, die Avenue de la Grande Armée zu überqueren, und schon stand man vor dem Studio Obligado. Keiner von uns beiden hat an jenem Abend auf den Film geachtet. Ich glaube, der Zuschauerraum war spärlich besetzt. Ein paar Leute, die irgendein Gericht vor langer Zeit für verschollen erklärt hatte. Und wir selbst, wer waren wir? Hin und wieder drehte ich mich zu ihr. Sie schaute nicht auf die Leinwand, sie hielt den Kopf gesenkt und schien in Gedanken versunken. Ich hatte Angst, sie könnte aufstehen und wieder nach Neuilly fahren. Nein, sie blieb bis zum Ende des Films. Als wir aus dem Studio Obligado kamen, wirkte sie erleichtert. Sie hat gesagt, nun sei es zu spät für eine Rückkehr zu ihrem Mann. Er hatte für den Abend ein paar seiner Freunde zum Essen eingeladen. Nun war alles vorbei. Es würde nie wieder irgendein Abendessen geben in Neuilly. Wir sind nicht sofort zurück in das Zimmer gegangen. Wir sind lange durch diese neutrale Zone spaziert, in der wir beide Zuflucht gesucht hatten, zu unterschiedlichen Zeiten. Sie wollte mir die Hotels zeigen, wo sie gewohnt hatte, Rue d'Armaillet und Rue de l'Étoile. Ich versuche mich zu erinnern, was sie mir gesagt hat in jener Nacht. Es war verworren, nichts als Bruchstücke. Und heute ist es zu spät, um Einzelheiten wiederzufinden, die fehlen oder die ich vielleicht vergessen habe. Noch ganz jung hatte sie ihre Mutter verlassen und das Viertel, in dem sie mit ihr wohnte. Ihre Mutter war gestorben. Aus dieser Zeit hatte sie noch eine Freundin, die sie dann und wann sah, eine gewisse Jeannette Gaulle. Zwei- oder dreimal haben wir mit Jeannette Gaulle in der Rue d'Argentine zu Abend gegessen, in dem heruntergekommenen Restaurant neben meinem Hotel. Eine Blondine mit grünen Augen. Luki hatte mir erzählt, sie werde Totenkopf genannt, wegen ihres hageren Gesichts, das sich scharf abhob von einem Körper mit üppigen Kurven. Später besuchte Jeannette Gaulle sie im Hotel der Rue Seltz, und ich hätte nachdenklich werden müssen an dem Tag, als ich die zwei im Zimmer überraschte, wo Äthergeruch schwebte. Und dann ein Nachmittag mit Wind und Sonne auf den Quais gegenüber von Notre Dame. Ich besah mir die Bücher in den Kästen der Bouquinisten und wartete auf die beiden. Jeannette Gaulle hatte gesagt, sie habe in der Rue des Grands Degrés eine Verabredung mit jemandem, der ihr ein bisschen Schnee bringen sollte. Sie musste lächeln über dieses Wort Schnee mitten im Juli. In einem der grünen Kästen der Bouquinisten stieß ich auf ein Taschenbuch mit dem Titel »Der schöne Sommer«. Ja, und es war ein schöner Sommer, denn er kam mir unvergänglich vor. Und mit einem Mal habe ich sie auf der anderen Seite des Quais erblickt. Sie kamen aus der Rue des Grands Degrés. Luki hat mir zugewunken, sie schlenderten mir entgegen in der Sonne und der Stille. So tauchen sie häufig in meinen Träumen auf, alle beide, in der Nähe von Saint-Julien-le-Pauvre. Ich glaube, ich war glücklich an jenem Nachmittag. Ich verstand nicht, warum irgendwer Jeannette Gaulle den Spitznamen Totenkopf gegeben hatte. Wegen ihrer hohen Wangenknochen und ihrer Schlitzaugen. Und doch erinnerte nichts in ihrem Gesicht an den Tod. Sie war noch in einer Phase, wo die Jugend stärker ist als alles andere. Nichts, weder die schlaflosen Nächte noch der Schnee, wie sie zu sagen pflegte, hinterließ auch nur die kleinste Spur. Wie lange noch? Ich hätte ihr misstrauen sollen. Luki brachte sie nicht mit ins Condé, auch nicht zu den Treffen bei Guy de Verre, als sei dieses Mädchen ihre Schattenseite. Ich habe sie nur einmal in meiner Gegenwart über ihre gemeinsame Vergangenheit reden gehört und nur andeutungsweise. Mir war, als hätten sie Geheimnisse miteinander.
Matthias Brandt las die sechste von acht Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, diese Produktion 2014 in der Regie von Anna Hartwig erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Bundesinnenminister Dobrindt reist heute in den Osten Polens. An der EU-Außengrenze zu Belarus will er sich mit seinem polnischen Kollegen Szymoniak ein Bild von der dortigen Grenzanlage machen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Dennis Pitzig.
Die Grenzanlage an der polnisch-belarussischen Grenze ist hochmodern und stark gesichert. Hier hatten in den vergangenen Jahren Migranten immer wieder versucht, in die Europäische Union zu gelangen. Dobrindt und Szymoniak wollen die Anlage nun besichtigen und laut Innenministerium weiter darüber sprechen, wie illegale Grenzübertritte verhindert werden können. Das Treffen heute folgt auf den Migrationsgipfel am Freitag auf der Zugspitze, wo sich die Teilnehmer für einen besseren Schutz der EU-Außengrenze ausgesprochen hatten. Ansonsten könne der Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen nicht funktionieren. Neben Dobrindt ist heute auch Justizministerin Hubich in Polen. Sie will Gespräche über die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der Justiz führen.